Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit zwei Themen, Paritätklage und Entgeltgleichheitsgesetz. Wir haben bereits gehört, dass in der Bayerischen Verfassung seit 70 Jahren für Frauen und Männer gleicher Lohn bei gleicher Arbeit vorgesehen wäre. Aber erst 2016 wurde ein Entwurf für ein Entgeltgleichheitsgesetz vorgelegt. Im Weiteren erklärt uns am Telefon die Professorin für Arbeitsrecht, Heide Pfarr, was von dem ursprünglichen Entwurf nun übrig geblieben ist. Vom Familienministerium liegt nun ein Referentenentwurf für ein Entgeltgleichheitsgesetz vor. Warum geht das übers Familienministerium? Entgelt ist doch ein Thema der Arbeitswelt. Warum kümmert sich nicht ein Arbeitsministerium darum?
Die Entscheidung ist offensichtlich eine politische gewesen. Das Arbeitsministerium hat ja zu Beginn der Legislaturperiode eine Menge wirklich sehr schwieriger Gesetzesvorhaben gehabt. Tarifeinheitsgesetz, Mindestlohn. Und da hatte man Sorge, dass das Haus zu sehr beschäftigt ist, um auch noch das Entgeltgleichheitsgesetz zu machen. Und da Entgeltgleichheit wiederum auch was mit Frauen zu tun hat und die Ministerien von derselben Parteifarbe besetzt sind, ist es so zum Bundesfamilienministerium gekommen. Eine, wie ich finde, gute Lösung, wenn man darüber nachdenkt, dass ja nur bestimmte Kapazitäten da sind, die bearbeitet werden können. Das ist dann allerdings, nachdem es im Familienministerium der erste Entwurf im Dezember 2015 fertiggestellt wurde, 9 Monate im Kanzleramt herumlag und offensichtlich von einer Seite Schreibtisch zur anderen geschoben wurde. Damit hatte wohl in den beiden Ministerien niemand gerechnet.
Der aktuelle Gesetzentwurf hätte aber nun keine Ähnlichkeit mehr mit dem ursprünglichen Entwurf und laut Meinung des Deutschen Juristinnenbundes auch jeden Biss verloren. Was war denn die Absicht eines Entgeltgleichheitsgesetzes und was ist nun geändert worden?
Dieser Gesetzentwurf, auch der erste, beruhte ja auf einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag, der sehr zurückhaltend formuliert war in diesem Teil. Das ist auch verständlich, weil die CDU ja keinerlei Interesse an solchen Gesetz hatte, was sie auch immer wieder deutlich gemacht hat. Deswegen sollte sich das Gesetz weitgehend auf die Herstellung von Transparenz beschränken. Also die Frage, wie entstehen denn die Entgeltgleichheitsunterschiede, die da die Frauen diskriminieren? Und wie kommt man an die heran? Dahinter steht auch die Überlegung, dass es durchaus für eine Mehrzahl von Unternehmen zutrifft, dass sie die Diskriminierungspotenziale in den Entgeltsystemen, die sie anwenden, nicht wirklich kennen und deswegen auch gar nicht wissen, wie sie sie abwenden könnten, wenn sie es denn wollten. Also Transparenz sollte hergestellt werden und über diese Herstellung von Transparenz natürlich den Anstoß zu geben, dass dann, wenn es festgestellt wird, auch beseitigt wird, die Entgeltunterschiede.
Wie hätte man die Transparenz herstellen können?
Es gibt einen Ansatz, der in der Bundesrepublik schon von Anbeginn angegolten hat und der lautet: Diskriminierung wird dadurch beseitigt, dass sich Diskriminierte höchst alleine und individuell und auf eigenes Risiko dagegen wehren. Das hat nie genutzt. Dennoch hat dieser Gesetzentwurf auch ausformuliert den sogenannten individuellen Auskunftsanspruch, wo also eine Beschäftigte oder ein Beschäftigter beim Arbeitgeber erfragen kann, was denn Menschen, die in diesem Betrieb und Unternehmen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit beschäftigt sind, was die denn so bekommen. Wobei nicht nach dem individuellen Einkommen einer einzelnen Person gefragt wird, sondern aus Datenschutzgründen wird da so ein Median gebildet und dann gefragt. Aber das bedeutet ja, dass man den Fehler weiter fortsetzt, dass es die Einzelnen sind, die sich diesem Risiko aussetzen müssen, sich mit dem Arbeitgeber anzulegen und möglicherweise mit den Kollegen auch. Deswegen sah der erste Gesetzentwurf vor, dass Betriebe ihre Entgeltsysteme überprüfen müssen. Dass die mit einem Prüfverfahren selber, das auch vorliegt und das entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen herausfinden kann, ob Diskriminierung vorliegt oder nicht, ihre Entgeltverfahren überprüfen müssen. Und wenn sie dann überprüft sind, natürlich auch ändern müssen, wenn da herauskommt, dass diskriminiert worden ist. Genau das ist aber abgeschafft worden in dem jetzigen Entgelttransparenzgesetzentwurf.
Wir haben ja viele tarifgebundene Betriebe. Wäre das denn nicht eigentlich schon Aufgabe der Gewerkschaften, dafür eine Transparenz zu sorgen?
Natürlich. Das Problem ist folgendes. Die Gewerkschaften sind Mitgliederorganisationen. Und das bedeutet, dass sie natürlich immer auch die Interessen der Mitglieder im Auge haben müssen. Sie müssen sich das mal so vorstellen. So hat man es mir auch berichtet. Eine Gewerkschaft überprüft einen Tarifvertrag, den sie selber abgeschlossen hat, und stellt fest, dass der erhebliche Diskriminierungspotenziale hat. Konkret ist das bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und im Bereich Handel bei Verdi passiert. Dann wendet sie sich an den Arbeitgeberverband und sagt, das wollen wir ändern. Daraufhin antwortet der Arbeitgeberverband erstens, es stimmt nicht. Und nach langem Reden sagt sie, na gut, es stimmt, aber die Korrektur muss kostenneutral sein.
Nein, das ist das Killerargument schlechthin, es darf nie was kosten.
Ja, und jetzt noch mehr. Sie verlangen dafür, dass sie in Erwägung ziehen, rechtstreu zu sein, auch noch Zugeständnisse an anderen Stellen. Und dann muss die Gewerkschaft sagen, na gut, dann machen wir es so, dass wir die Diskriminierung nicht gleich auf einen Schlag beseitigen, sondern wir machen so, dass die Lohnzuwächse, die wir vereinbaren, dann den Frauen, also den Diskriminierten, zugutekommen. Und dann geht sie vor ihren männlichen Mitgliedern und sagt, also Jungs, liebe Kollegen, die nächsten 5 Jahre kriegt ihr nichts. Kein Wunder, dass sie nicht direkt wild darauf sind, in diese Lage zu kommen. Also die Gewerkschaften müssten und sie sollten auch, aber ich kann ihnen jedenfalls individuell keinen Vorwurf machen, dass sie da zurückzucken. Was mich allerdings ärgert, dass sie zum Teil einige Gewerkschaften nicht dieses Dilemma beschreiben, sondern sich dadurch wegflüchten, indem sie sagen, bei uns wird überhaupt nicht diskriminiert. Aber das, was ich eben erzählt habe, diese Situation, ist Verdi im Bereich Handel und NGG bereits real passiert.
Was mich jetzt sehr wundert, dass da die Politik so wenig Interesse dran hat, weil wenn die Mitarbeiter mehr Geld verdienen oder gleicher bezahlt werden, dann werden doch eigentlich auch mehr Steuern eingenommen. Also warum wird von Seiten der Regierung da so wenig Interesse gezeigt, dass eben die Löhne da mehr angeglichen werden?
Sie setzen voraus, dass es keine Lohnneutralität gibt bei der Beseitigung von Diskriminierung.
Zumindest auf Dauer würde ich mal davon ausgehen. Sofort vielleicht nicht, aber es wird sich doch im Laufe der Jahre vielleicht nivellieren.
Doch ja, und dann müssen Sie auch noch der Meinung sein, dass die Erhöhung von Löhnen volkswirtschaftlich sinnvoll ist und aus diesem Grunde dauerhaft positiv auf die Steuer wirkt. Ich teile diese Ansicht. Kann aber nicht behaupten, dass sie etwa von der CDU oder den Wirtschaftsflügeln in beiden großen Parteien geteilt wird. Anders ist ja nicht zu erklären, dass wir in der Eurozone von anderen Ländern Vorwürfe bekommen, dass wir Lohndumping machen zu Lasten von anderen Ländern. Das Problem ist, dass das so nicht gesehen wird. Meiner Ansicht nach ist die Entscheidung aber nicht nur ökonomisch falsch, sondern vor allen Dingen deswegen auch politisch falsch, weil diese ungleiche Bezahlung ja Auswirkungen auf ganz viel weiteres hat. Wer geht bei Kinderbetreuung aus dem Beruf raus für eine Weile oder zum Teil? Das wird dann immer entschieden nach dem, wer in der Familie mehr verdient. Und dadurch, dass wir diese wunderbare Lohndiskriminierung haben, wissen wir, wo es rausläuft, nämlich bei den Frauen. Was dann wiederum dazu führt, dass mit der Begründung, dass in sie eine Investition sich doch nicht lohnt, sie die schlechteren Posten kriegen und schlechter bezahlt werden. Also ein Zirkel, der wirklich immer zulasten der Frauen geht und politisch und auch ökonomisch sinnlos ist, weil gute Qualifikationen von Frauen so verschleudert werden. Zweites Problem, die Digitalisierung in der Arbeitswelt wird einen Bereich ausweiten und der ist der der Erziehung und der Bildung und der Pflege von pflegebedürftigen Menschen, Frauenbranche, wie man weiß, die aber gleichzeitig als Branche schlechter bezahlt werden und nicht etwa deswegen, weil deren Arbeit weniger wert ist, sondern weil es Frauenbranchen sind. Alle Branchen, die mal das Geschlecht gewechselt haben, wo also erstmal mehr Männer arbeiteten und dann mehr Frauen, haben immer im Zuge der Umwechslung zu einer Frauenbranche im Lohnniveau drastisch verloren. So, dass man eigentlich auch politisch dringend darauf achten müsste, dass diese Branchen und Berufe aufgewertet werden, weil allein sie von den Frauen machen zu lassen, wird auf Dauer nicht klappen. Weil da wird die Zunahme sein. In den Männerbereichen werden Abnahmen sein. Und wo bringen wir diese arbeitslosen Männer unter? Die können wir ja nicht nur einfach freundlich als zukünftige AfD-Wähler begrüßen.
Noch eine Frage zu dem Auskunftsrecht. Das ist ja für einen Mitarbeiter Dreh- und Angelpunkt. Bekommt jetzt der Mitarbeiter über dieses Gesetz ein Auskunftsrecht?
Ja, aber es wird so kompliziert gestaltet, dass das Ministerium in der Begründung des Gesetzentwurfs davon ausgeht, dass 0,01% der Beschäftigten davon Gebrauch machen werden. Das wird nichts bringen. Schon das individuelle Recht selbst verlangt doch, dass, nehmen wir jetzt mal eine Frau, dass die mutig ist, dass sie sagt, ich lege mich jetzt mit dem Arbeitgeber an. Sagen wir mal, der Grund liegt daran, dass der Mann, der dieselbe Arbeit macht wie sie, einfach eine Entgeltgruppe höher eingruppiert worden ist.
Was ich nicht ausschließen möchte, dass das so ist in der Realität.
Das ist verbreitet mit Verlaub. Diese Eingruppierung hat übrigens auch der Betriebsrat zugestimmt. Ja. Das heißt, sie legt sich auch noch gleich mit dem Betriebsrat an. Na, da kann ich doch nur sagen, viel Vergnügen für das weitere betriebliche Leben für sie. Selbst wenn sie es macht, muss sie jetzt im Betrieb auch noch sagen, welche Entgeltbestandteile sind es eigentlich und wieso ist die Arbeit eigentlich vergleichbar? Also das Gesetz sieht Erschwerungen selbst für diesen unwahrscheinlichen Fall vor, dass eine Frau mutig genug ist zu sagen, meine Lebensumstände sind mir egal, ich will jetzt endlich mehr Geld haben.
2016 wurde vom Bundesfamilienministerium ein Entwurf für ein Entgeltgleichheitsgesetz vorgelegt, der von vielen Seiten kritisiert wird. Die Juristinnen des Deutschen Juristinnenbundes gehen so weit zu sagen, das Gesetz hat jeden Biss verloren und sie meinen, lieber kein Gesetz als dieses. Nach der Pause erklärt uns die Professorin für Arbeitsrecht, Heide Pfarr, einige Details aus dem Entgeltgleichheitsgesetz.
Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen. Artikel 169 Bayerische Verfassung.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Sie hören Arbeitswelt im Wandel und wir sprechen über den Entwurf des neuen Entgeltgleichheitsgesetzes, der seit Herbst 2016 vorliegt. Dieser Gesetzentwurf wird von vielen Seiten kritisiert, da er mit der ursprünglichen Version nicht mehr viel gemein hat. Am Telefon spreche ich mit der Professorin für Arbeitsrecht Heide Pfarr. Im Weiteren gehen wir etwas ins Detail dieses Gesetzes, wie es sich im betrieblichen Alltag gestalten wird. Bei dem Gesetzentwurf wird bemängelt, dass zwischen großen Betrieben und kleinen Betrieben unterschieden wird. Was bedeutet die Mindestgröße eines Betriebes für dieses Gesetz?
Ja, das sah auch schon der Koalitionsvertrag vor. Also da kann die Ministerin gar nichts dafür. Das Problem ist, dass mit dieser Mindestgröße ganz viele Betriebe nicht reingenommen werden, in denen der größte Teil der Frauen arbeitet. Mhm. Die profitieren von diesem Gesetz überhaupt nicht. Nun sagt die Ministerin, und das ist nicht falsch, selbst wenn es jetzt diesen engeren Bereich hat, wir machen mit diesem Gesetz aber einen Tabubruch. Denn in der Bundesrepublik redet man ja nicht über das Einkommen von anderen. Und auch über das eigene nicht. Diesen Tabubruch muss man allerdings machen, wenn man endlich rankommen will an die Form von Entgeltdiskriminierung. Und deswegen sagt sie, es ist bereits ein Fortschritt, wenn es den individuellen Auskunftsanspruch wenigstens bei Betrieben ab 200 Beschäftigten gibt.
Na, aber wen kann die Mitarbeiterin fragen? Muss sie die Personalabteilung fragen? Muss sie den
Betriebsrat fragen? Nein, der Gesetzentwurf macht eine sehr eigenartige Konstruktion. Sie muss den Betriebsrat fragen.
Der muss da sein.
Ja,
Punkt
und
eins.
Wenn der nicht da ist, aber der Arbeitgeber tarifgebunden ist, kann er Sie darauf verweisen, dass die Tarifvertragsparteien, also irgendwelche Leute aus Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände, ihr die Auskunft geben. Und nur wenn er weder einen Betriebsrat noch einen Tarifvertrag hat, dann muss er selber antworten.
Das muss man als Mitarbeiterin aber auch erst einmal alles rausbekommen.
Das ist wohl wahr, ja. Also selbst der individuelle Auskunftsanspruch, von dessen Wirksamkeit ich so viel sowieso nicht halte, ist noch in einer Weise erschwert, dass man drüber schreiben könnte, individueller Auskunftsanspruch als Witzfigur.
Jetzt mal von der anderen Seite gefragt, wie sieht es denn mit den Rechten der Betriebsräte aus? Wenn es einen Betriebsrat gibt, dann gilt das Betriebsverfassungsgesetz. Nun gibt es ein Gesetz, das für große und kleine Betriebe unterschieden wird. Wie kann denn da der Betriebsrat damit umgehen?
Ach, das ist ja gewohnt. Denn wir haben ja ziemlich viele arbeitsrechtliche Bestimmungen, die durchaus bei der Betriebsgröße unterschiedlich sind. Der Betriebsrat hat das Problem, dass er zum Teil mitgewirkt hat an der Herstellung von Entgeltungleichheit und dabei übrigens durchaus auch ein gutes Gewissen hatte. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Der Tarifvertrag sieht bestimmte Entgeltgruppen vor für bestimmte Beschäftigte. Und der Betriebsrat findet, ach, das ist ziemlich ungerecht. Und eine Tätigkeit, die in einer bestimmten Entgeltgruppe eingruppiert ist, in der sind fast nur Männer beschäftigt. Und er setzt gegenüber dem Arbeitgeber durch, dass die zu gut eingruppiert werden. Also eine Entgeltgruppe höher. Das findet der Betriebsrat klasse von sich. Das Problem ist nur, dass bei Tätigkeiten, in denen überwiegend Frauen sind, er diese Anstrengung entweder nicht gemacht hat oder nicht erfolgreich war. Wenn es jetzt angegriffen wird von den Frauen, fühlt er sich in einer guten Tat angeklagt. Also er sagt ja, gönnt es doch wenigstens den Kollegen. Das ist für den Betriebsrat richtig schwierig. Und wenn dann die Gewerkschaft gar kommt und sagt, ihr dürft nicht die Kollegen höher gruppieren, wenn es euch nicht gleichzeitig für die Frauen gelingt, dann gucken die auch der Gewerkschaft an und sagen, ja, Schritt für Schritt. Das zweite Problem, jetzt habe ich nett über die Betriebsräte geredet, aber wir wissen durch Betriebsrätebefragungen, die repräsentativ sind, dass sie sich so arg für die Gleichstellung von Frauen im Betrieb schlichtweg nicht interessieren.
Na, ich persönlich habe ja mal bei diesem tariflichen Beurteilungssystem eine Analyse gemacht, wie viele Bewertungspunkte bekommen die Frauen, wie viele Bewertungspunkte bekommen Männer. Und da kam eindeutig raus, dass die Männer einfach besser bewertet werden als die Frauen. Diese Analyse könnte jeder Betriebsrat in seinem Betrieb machen, weil er bekommt ja die Listen vorgelegt oder hat zumindest ein Informationsrecht darüber.
Ja. Es ist unbestritten, dass Betriebsräte hätten mehr tun können. Ich habe jetzt versucht, auch ein bisschen für Verständnis zu werben, aber das beschreibt nicht die umfassende Realität in Betriebsräten. Sie sind auch ganz oft daran überhaupt nicht interessiert. Und solche Erkenntnisse, wie Sie eben vorgetragen haben mit den unterschiedlichen Bewertungen, bedauerlicherweise ist das die Regel. Und Betriebsräte wissen das zum Teil auch. Und sie sagen, ach, wir langweilen uns doch nicht, wir haben doch genug zu tun. Mit dem Problem nähern wir uns, wenn alle anderen Probleme gelöst sind. Also nie.
Werden denn durch dieses neue Entgeltgleichheitsgesetz überhaupt die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nicht sogar ausgehebelt? Denn nach § 87 hat der Betriebsrat ja sogar Mitbestimmungsrechte bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung. Also jetzt habe ich hier aus dem Betriebsverfassungsgesetz vorgelesen. Eigentlich wäre es ja sogar die Aufgabe des Betriebsrates immer schon gewesen, darauf zu achten.
Zweifellos. Das Gesetz schränkt diese Rechte auch nicht ein. Nur
das ist ja schon mal
es
positiv.
Tut nichts dafür, sie zu aktivieren. Denn wenn es eine Pflicht des Arbeitgebers gäbe zur Überprüfung der Entgeltsysteme, da sah der erste Entwurf vor, dass es selbstverständlich unter Beteiligung des Betriebsrats machen musste. Und dann wird der Betriebsrat sozusagen an der Hand zu dem Problem, dem er sich die ganze Zeit entzogen hat, herangeführt. Und so wie ich wiederum Betriebsräte kenne, wenn sie dann erstmal zugebissen haben, dann lassen sie auch so schnell nicht los. Und genau das ist jetzt aber gestrichen.
Und dann ist ja noch ein ganz, ganz übles Thema, was wir ja schon beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, beim AGG haben. Wie sieht es mit dem Verbandsklagerecht aus?
Das Verbandsklagerecht wäre ungeheuer wichtig, dass es nicht ausreicht, einen individuellen Rechtsanspruch zu geben. Also den sollte es haben, aber es reicht nicht aus. Wir können nicht nur auf die Betriebsräte setzen und wir können auch nicht nur auf die Gewerkschaften setzen. Deswegen wäre ein Verbandsklagerecht ganz, ganz wichtig und zwar durchaus nicht für eine hergelaufene Bürogemeinschaft von irgendwelchen wildgewordenen Rechtsanwälten, wie wir das manchmal beim unlauteren Wettbewerbgesetz haben, sondern das steht schon im AGG drin, dass es Verbände sind, die es nicht gewerbsmäßig betreiben und eben die Gleichstellung in ihrer Satzung haben. Aber die sollten die Chance haben, über eine Verbandsklage an kollektive diskriminierende Strukturen ranzugehen. Also mir geht es darum, dass sie nicht etwa über eine Prozessstandschaft, dass sie eine Frau vor Gericht unterstützen können in einem individuellen Fall, sondern dass sie sich nach der Analyse von Entgeltsystemen dann rangehen können und sagen, so, das muss jetzt weg. Und da könnte man sich wunderbare Pilotverfahren ausdenken, wo man weiß, man nimmt jetzt nur eins, aber das wird Signalwirkung haben. Das muss man natürlich mit Öffentlichkeitsarbeit verbinden. Ich fände Verbandsklage ungeheuer notwendig und davor schrecken alle Parteien der Großen Koalition zurück, also alle beide. Die Grünen fordern es, die Linken fordern es. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird so getan, als würde die Welt zusammenbrechen. Dabei haben wir schon durchaus auch gute Erfahrungen mit Verbandsklagen in anderen Rechtsgebieten gemacht.
Also ich würde ja sogar fordern, dass sich eine Gruppe zusammentun kann und dass die gemeinsam klagen.
Das ginge immer. Dazu brauchen Sie kein Verbandsklagerecht. Denn wenn es eine Gruppe im Betrieb ist, dann sind sie ja Vertragspartner des Arbeitgebers. Das ist nicht das Problem. Sie meinen, sie tun sich zusammen.
Küchenkräfte tun sich zusammen und sagen, wir werden als Hilfskräfte anders eingruppiert als zum Beispiel die Gartenhilfskraft, die im Garten arbeitet.
Ja, aber das geht. Das ist rechtlich überhaupt nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, wir haben in der Vergangenheit die Lohngleichheitsklagen, die wenigen, die wir überhaupt in der Bundesrepublik hatten, waren häufiger solche Gruppen von Beschäftigten. Übrigens kann man dann auch zugucken, was ihnen passiert. Wenn die, sagen wir mal, mit einer Gruppe mit 40 angefangen haben, gibt es eine solche Unruhe, dass manche es nicht mehr aushalten und sich zurückziehen aus der Gruppe. Die werden durchaus unter Druck gesetzt und leider nicht nur von dem Arbeitgeber. Es gab in Norddeutschland eine Klage von Frauen in einem Betrieb, der Honig herstellte. Und die sind von den Männern so unter Druck gesetzt worden, dass nur noch die Hälfte übrig blieb. Und diese Männer traten dann aus der Gewerkschaft aus mit der Begründung, dass die Gewerkschaft diesen frechen Frauen, die plötzlich hier gleichen Lohn wollten, von der Gewerkschaft Rechtsschutz bekommen hatten. Diese Gruppenklagen gehen. Wenn sich da Beschäftigte zusammentun, klar, dazu brauchen wir kein Verbandsklagerecht. Das geht immer.
Eine Verbandsklage wäre für ein Entgeltgleichheitsgesetz enorm wichtig. Aber davon schrecken alle Parteien der Großen Koalition zurück. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird so getan, als würde die Welt zusammenbrechen. Dabei gibt es durchaus schon gute Erfahrungen mit Verbandsklagen in anderen Rechtsgebieten. Im Entgeltgleichheitsgesetz wird dies aber leider ausgeschlossen. Ob dieses Gesetz noch verhindert werden kann, ist aus momentaner Sicht ungewiss. Damit sind wir am Ende der beiden Interviews Paritätsklage und Entgeltgleichheitsgesetz. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meine Gäste hier im Studio, Professor Dr. Silke Ruth-Laskowski und am Telefon Professor Dr. Heide Pfarr. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.